Domradio Menschen.
In der Sendung Menschen im Domradio stellt sich unser Gast, das ist heute Hermann Schulz, selber vor. Deswegen bitte, Alter?
Ja, ich freue mich über die Einladung.
Entschuldigung, machen wir noch, ja.
Ich freue mich über die Einladung, nach 15 Jahren nochmal wieder hier zu sein. Und hoffe, dass wir uns gut verstehen während dieser Stunde.
Das hoffe ich auch. Und jetzt die Frage nach dem Alter?
Ich bin 76 Jahre alt.
Beruf?
Verlagsleiter und Schriftsteller.
Das ist ein großes Wort, aber gibt es so etwas wie eine Berufung?
Das glaube ich nicht. Aber es war eine gute Fügung, dass ich durch verschiedene Schicksalsschläge Verleger geworden bin. Und ich hatte immer das Gefühl, das ist der Beruf, den ich ausüben konnte und der mich begeisterte.
Ohne meinen Vater groß zu werden, hat für mich bedeutet?
Zunächst einmal eine Person weniger zu haben, die mich stranguliert und schlägt und erzieht. Später wurde das aus einer ganz anderen Perspektive wichtig. Ich spürte, dass ich eine tiefsitzende Sehnsucht nach ihm habe und mich mit ihm und seinem komplizierten Beruf, er war Missionar, auseinandersetzen sollte.
Meine Mutter hat versucht, mir...
Sie war mit mir als dem vierten Kind wohl überfordert. Sie war sehr krank, als sie zurückkam. Ihr Mann war tot, ganz wenig Geld, aber eine große Familie. Und sie war nun eine sehr fromme Frau. Und ich hatte das Glück, dass ich 6 Jahre lang zu Bauern nach Niedersachsen kam.
Wir kommen auf die Themen alle nochmal. Also Sie können das jetzt an der Stelle auch kurz beantworten. Auf dem Hof von Verwandten im Wendland war ich glücklich, weil?
Weil die Menschen mich liebten, weil sie mich aufnahmen und auf Augenhöhe behandelten. Und sie prügelten nicht und sie indoktrinierten mich nicht mit Verlangen nach meiner Frömmigkeit.
Zurück am Niederrhein war ich unglücklich, weil?
Weil ich mich mit meinen Geschwistern auseinandergelebt hatte und weil ich dann im Gymnasium und in der Schule, in der Realschule nicht besonders gut war. Ich war ein Leistungsverweigerer. Ich kann bis heute nicht erklären, warum. Und ich hatte ein gespanntes Verhältnis mit meiner Mutter. Das funktionierte nie.
Als ich mit 14 von Bärenmenschen und russischen Prinzessinnen auf einer Müllkippe las, wusste ich?
Da wusste ich, dass es hinter dieser Welt am Niederrhein in den 50er Jahren noch andere Welten gibt. Und die wollte ich unbedingt entdecken.
Auf meiner Reise in den Orient habe ich entdeckt?
Zunächst einmal wunderbare Menschen. Das steht ganz oben an. Und vor allen Dingen Augenblicke, die unverwechselbar waren, die mir zeigten, wie schön die Welt ist und wie schön das menschliche Zusammenleben sein kann.
Bücher zu verlegen, ohne Ahnung vom Bücher verlegen zu haben, ging nur indem?
Indem man seinen Leidenschaften nachgeht und genau hinhört und sich für Menschen interessiert.
Poesie ist in Nicaragua?
Volkssport.
Wenn ich in Afrika bin, bin ich?
Dann bin ich unter Menschen, die so unkompliziert mit mir umgehen, wie ich das sonst nirgendwo auf der Welt erlebt habe.
Gegen alle Wahrscheinlichkeiten wurde die Kinder der Regenmacher?
Ein Riesenerfolg, nicht nur in der deutschen Sprache mit über 100.000 verkauften Exemplaren, sondern auch in Schweden, in Frankreich, in den Vereinigten Staaten.
Schreiben ist für mich?
Etwas von mir selber zu entdecken. Das Fremde, das in mir steckt, ja, aufzublättern, dem nachzuspüren und es in Worte zu fassen. Dann wird es erst Wirklichkeit.
Gelesen werden ist für mich.
Gelesen?
Ja, also Sie schreiben und dann werden Sie ja gelesen. Also das Schreiben ist für Sie. Und wie ist das gelesen werden?
Es ist ein großes Glück, wenn man merkt, dass das, was ich habe sagen wollen, nicht predigen wollen, sondern das, was ich habe sagen wollen, verstanden wird auf ganz unterschiedliche Weise. Denn ein Buch ist was Demokratisches und jeder Leser hat das Recht, es so zu interpretieren, wie er will. Und da habe ich die wunderbarsten Sachen erlebt, vor allen Dingen mit Jugendlichen, die ja auch noch offen miteinander reden und darüber reden.
Eine Geschichte ist für Kinder ein wärmendes Feuer, wenn?
wenn es dem Autor gelingt, den Kindern einen Trost zu geben und ihnen zu zeigen, dass sie in ihren Nöten, und jedes Kind hat Nöte, nicht alleine sind. Und dass es Auswege gibt, dass es Erwachsene gibt, die sie an die Hand nehmen können, ihnen Zeit widmen. Das, glaube ich, ist das Wichtigste.
Dass mein Verlag alle bedeutenden Buchpreise bekommen hat, ist für mich
ein riesiges Glück und ein bisschen Stolz.
Als Schriftsteller so viele bedeutende Buchpreise bekommen zu haben, ist für mich,
das macht mich eher bescheiden.
Meinen Kindern ein guter Vater sein, obwohl ich selbst vaterlos groß geworden war, hieß?
Das hieß, dass ich zunächst einmal lernen musste, was Vater ist. Ich wusste nur, du musst deine Kinder lieben und du liebst sie. Von Pädagogik, von der Rolle des Vaters, hatte ich in jenen Jahren, als ich noch sehr jung war, gar keine Ahnung. Aber ich glaube, es war richtig, die Kinder einfach auf Augenhöhe neben mir zu haben, mit ihnen zu leben und vor allen Dingen nicht zu vergessen, wie es selber für mich als Kind gewesen ist und nachzuempfinden, was ich damals gebraucht habe, manchmal bekommen habe und manchmal auch nicht.
Wenn alles gut geht, kann Poesie
das Leben verlängern, das Leben stark machen.
Na, so viele Themen jetzt für diese Sendung Menschen. Ich freue mich. Die spannenden Geschichten, mein Lieber, die denkt man sich nicht aus. Die erlebt man und macht was draus. Angereichert mit Behauptung und Fantasie. So machen das die richtigen Schriftsteller, sagt die Hauptperson Lady Happy im bald erscheinenden neuesten Buch Lady Happy und der Zauberer von Ukerewe des Schriftstellers Hermann Schulz. Hermann Schulz ist heute unser Gast im Domradio in dieser Sendung Menschen. Hermann Schulz, Lady Happy ist eine spannende Geschichte und Sie sind ein richtiger Schriftsteller. Dann haben Sie sich die Geschichte wohl nicht ausgedacht. Was haben Sie erlebt und was daraus gemacht?
Ja, zunächst einmal die Insel Ukerewe, das ist Afrika im Kleinen. Übersichtlich, man kann fast alle Leute kennenlernen, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt. Und vor allen Dingen, es hat so viel Typisches von Afrika. Ja? Es hat Volkserzählungen, es hat eine ganz spannende Geschichte von Eroberungen, Sklavenhandel, Elfenbeinhandel. Die Deutschen wollten dort einen Hafen bauen, den nannten sie Neuwied, nach dem Kämpfer gegen den Sklavenhandel. Daraus wurde aber da nichts und dann wurden die ganzen Hafengebäude an einen irischen Missionar vermietet, der aber nicht mehr missionierte, sondern mehr Handel trieb, um für seine Familie Geld zu verdienen. Und der hatte irgendwelche aus einem fremden Land hatte er 8 Wächter hinterlassen, als er auf Geschäftsreise ging in den Kongo. Und die benahmen sich ganz schlecht der Bevölkerung gegenüber. Und die fielen die Frauen auf den Feldern an und verlangten, dass sie ernährt wurden, bis der König es satt hatte und hat kurzerhand die alle niedergemacht, hat die Lagerhallen ausgeräumt, die ganzen Tuchballen aus Europa und so weiter und das Elfenbein und dann hat das alles angesteckt. Und hat aber nicht gewusst, dass es unterkellert war. Und diese Geschichte zum Beispiel ist etwas, was natürlich meine Fantasie sofort in Gang gebracht hat. Und ich war deshalb im Herbst vor 1,5 Jahren nochmal in Tansania und wollte von einer Prinzessin die Lebensdaten wissen. Und 2 katholische Priester, mit denen ich seit 25 Jahren befreundet bin, die längst pensioniert sind, ganz alte Herren, die gingen mit mir in das Gemeindeamt und wir fanden die alten Kirchenbücher, riesige Folianten mit wunderbarer Handschrift, alles eingetragen. Und ich fand da dort die Daten und aus Höflichkeit bin ich anschließend mit in die Kirche gegangen. Und da wollten die beiden mal eine Zigarette rauchen und ging vor die Tür. Und ich war gerade in der Sakristei, ich hatte mir die Bilder der ganzen Priester angesehen, die dort Dienst getan hatten. Und dann sah ich in der Ecke eine Kiste stehen, so eine Art Truhe, ziemlich roh gezimmert. Und habe ich gedacht, was verwahrt man in einer Truhe auf? Und habe ich die aufgemacht und fand erst alte Priestergewänder und wie in einer Altkleidersammlung war das so ein bisschen alles durcheinander. Und ganz auf dem Boden lag eine Soldatenjacke, ganz sorgfältig zusammengelegt. Ich habe sie rausgenommen, angesehen. Alle Abzeichen waren abgetrennt, aber hinten im Kragen fand ich eine Produktionsfirma aus Leipzig. Da wusste ich, es ist die Jacke eines deutschen Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg. Dann kamen die beiden Priester rein und ich sage, hier, was ist das für eine Jacke? Was hat das damit auf sich? Und dann wiegelten sie ab und sagten, ach, da hat jemand vergessen, das ist eine alte Geschichte, lassen wir mal. Und ich merkte, sie wollten nicht raus mit der Sprache. Und erst abends im Hotel, nachdem ich ihnen 2, 3 Flaschen Bier spendiert hatte, dann habe ich gesagt, so, ich weiß doch, dass ihr mir was verheimlicht. Nun erzählt mal was. Wie verhält es sich mit dieser Jacke? Und da erzählten sie mir eine wunderbare Liebesgeschichte. Und ich muss sagen, da bin ich zerflossen geradezu. Und sie haben mich natürlich verpflichtet, nie irgendjemandem zu sagen, dass sie dich von mir wissen. Denn das ist ein Geheimnis der Insel gewesen. Ob das sonst als Geheimnis noch jemanden interessiert, weiß ich nicht. Aber wissen Sie, das sind dann so Geschichten, die dann dich einpassen in eine Story, die ich gerade erzähle. Und das sind wie Geschenke des Himmels. Ganz plötzlich wusste ich, das ist das letzte Kapitel von Lady Happy.
Sie haben das erlebt auf der Insel und es mit Behauptung und Fantasie angereichert, so wie Lady Happy das sagt. In dem Buch geht es die ganze Zeit darum, dass Kinder ein Buch schreiben wollen, um damit Geld zu verdienen. Und dann heißt es, nicht das Thema ist wichtig, sondern wie man schreibt. Da höre ich doch den alten Verleger, der 40 Jahre lang Bücher verlegt hat. Wie muss man denn schreiben?
Ja, dieser kleine Schlauberger Sam, der das seiner Mutter sagt, es kommt doch nicht darauf an, was man schreibt, sondern wie man das schreibt. Genau. Ja? Das hat er irgendwo gelesen und die Mutter geht darüber weg und ist ein kleines Großmaul. Und, aber es hat schon was auf sich. Es kommt nicht nur oft eine gute Story an, sondern man muss auch wissen, dass man sie so erzählt, wie es gewesen sein könnte. Dass der Leser es verfolgen kann, dass er Teil der Geschichte wird und damit auch Teil der Interpretation einer Geschichte. Ich glaube, bisher ist mir das in einigen Büchern ganz gut gelungen, habe ich den Eindruck. Und diese Mischung von eigenem Erleben, was in allen meinen Büchern der Fall ist, zusammen mit Fantasie, wie es gewesen sein könnte. Ich glaube, es war André Gide, der mal gesagt hat, also die Geschichtsschreibung schreibt das, was passiert ist, und der Schriftsteller oder Dichter schreibt das, wie es gewesen sein könnte. Gut, das kann man so als Aphorismus stehen lassen. Ganz falsch ist das nicht, aber es ist viel weiter und viel breiter und bei den Autoren sehr, sehr unterschiedlich. Wenn ich an Thomas Mann denke, als Josef und seine Brüder geschrieben hat, ja, natürlich hat er sich an die biblische Geschichte gehalten. Nur, wie viel Thomas Mann steckt da drin? Wie viel Familiengeschichte der Budenbrooks und seiner eigenen Leute und seine Vision auf die Welt? Da wird das ein Stück Literatur und damit spannend.
Am Ende sagt dieser Schlauberger Samuel Sam in Lady Happy, Geld gibt es immer irgendwo, aber solch eine glücklich traurige Geschichte nicht. Da hat er das Wesentliche verstanden.
Da hat er das Wesentliche verstanden und bringt es nochmal auf den Punkt seinen Freunden gegenüber. Denn sie sind alle sehr angerührt von dieser Geschichte, die Lady Happy aus dem Kloster mitbringt.
Die Prinzessin, mehr verrate ich jetzt nicht, das ist die Prinzessinnengeschichte. Sie selber erzählen manchmal mehr, manchmal weniger freimütig, aber sie erzählen, wie ihr Leben und ihr Schreiben zusammenhängt. Zum Beispiel auch im Vorwort der Wendland-Geschichten. Und da sagen sie auch, dass sich ihr Blick durch das Schreiben auf die eigene Geschichte verändert hat. Hermann Schulz ist in Ostafrika als Sohn eines deutschen Missionars am Niederrhein geboren. Und die allererste Geschichte, die in Ihnen Hermann Schulz angeklopft hat, heißt Auf dem Strom, spielt in Ostafrika und handelt von einem deutschen Missionar vom Niederrhein. Ihr allererstes Buch, Hermann Schulz, handelt also von Ihren allerersten Anfängen auf dieser Welt.
Das ist wohl richtig, obwohl, als ich das Buch schrieb, in einem mexikanischen Urlaub, eigentlich aus einer spontanen Gefühl heraus, Mann, die Geschichte, die dir heute Morgen eingefallen ist, die schreib mal auf. Dann habe ich 3 Wochen jeden Tag 5 Stunden geschrieben, ohne daran zu denken, dass man das veröffentlichen könnte. Denn die Geschichte spielt in den 30er Jahren und irgendwo in Afrika und wer interessiert sich schon für die Abenteuer von Missionaren? Aber Nach 3 Wochen hatte ich ein beglückendes Gefühl, die Geschichte ist rund, die ist erzählt. Und als dann ein Verleger aus Hamburg mich mal besuchte und nach der 2. Flasche Rotwein, wenn die Menschen so anfangen, ein bisschen angeberisch zu werden, habe ich ihm erzählt, ich hätte da mal im Urlaub was geschrieben, und höflich wie er war, sagte, das würde ich gerne lesen, Herr Schulz. Und er nahm es mit, und ich habe gedacht, naja, nach 4 Wochen schickt das zurück und sagt, ja, hat mir gut gefallen, schönen Dank, und das war's. Aber er rief 3 oder 4 Tage später an und sagte, Herr Schulz, ich habe in der Eisenbahn von Wuppertal nach Hamburg ihr Manuskript gelesen und abends im Bett zu Ende gelesen. Ich würde da gerne ein Buch draus machen. Und das war für mich in doppelter Hinsicht eine Überraschung. Zunächst einmal zeigte es mir zum ersten Mal, dass die Geschichten, die tief aus meinem Innern kommen, auch andere interessieren könnte. Und ich begriff so nach und nach, was das mit meinem eigenen Leben zu tun hat. Und dass es eine indirekte Vatersuche war. Ich wollte 5 Tage mit meinem Vater mal ganz alleine abenteuerlich unterwegs sein.
Das waren Sie. Ihr Vater ist kurz nach seiner Heimkehr nach Deutschland gestorben. Sie waren damals noch ein Baby. In Ihren Büchern taucht der Vater später auf, zum Beispiel in Zurück nach Kilimatinde oder in Die Nacht von Dar es Salaam. Aber weil das später auftaucht, würde ich das jetzt an dieser Stelle gern zurückstellen, denn jetzt geht es um Ihre Kindheit. Und wenn ich auf das Kind Hermann und seine Mutter schaue, dann war diese Mutter Witwe, hatte 4 kleine Kinder, war sehr fromm und hatte große Angst, ihre Kinder falsch zu erziehen. Das war für den kleinen Hermann ein schwieriges Gesamtpaket.
Es ist schon richtig, zumal meine Mutter, und später habe ich gedacht, sie hat mich vielleicht ein bisschen dafür verantwortlich gemacht, dass mein Vater so spät erst nach Europa gereist ist, und als man ihn operieren wollte, war es zu spät. Meine Eltern wollten meine Geburt abwarten und nicht riskieren, dass ich auf dem Schiff geboren würde, und haben das deshalb um 2, 3 Monate verschoben, und da war es zu spät für eine Operation. Aber das ist eine reine Theorie. Meine Mutter kam auch ziemlich todkrank hier nach Europa, und die ersten 4 Monate habe ich in irgendeinem Kinderheim in Tübingen rumgebrüllt, und sie konnte sich gar nicht um mich kümmern. Meine anderen Geschwister waren in einem Waisenhaus am Niederrhein mittlerweile, denn die Familie, die war eben damals völlig getrennt, ja. Und erst am Jahresende 1938, da war ich schon fast ein halbes Jahr, ist meine Mutter mit mir an den Niederrhein gefahren. Und da lernte ich meine Geschwister kennen. Und na gut, mit einem halben Jahr lernt man noch nicht richtig kennen. Aber als dann Verwandte von mir merkten, dass ich so ein bisschen Düsenwind war, dieses halbe Jahr da im Kinderheim in Tübingen war ja auch nicht gerade toll, denn ich hatte keine Ansprechpartner, niemanden aus der Familie um mich herum. Und dann haben die Verwandten mich nach Niedersachsen in den Bauernhof geholt und haben
im Wendland
und haben in ihrem Schlafzimmer, Onkel und Tante, in ihrem Schlafzimmer ein Bett aufgestellt. Es ist mir später klar geworden, es gab genug leere Zimmer, aber die haben gemerkt, der Junge braucht jetzt menschliche Wärme. Aus ihrem ganz ursprünglichen Gefühl heraus haben sie das Richtige getan, und ich konnte dann abends lauschen, was die beiden miteinander redeten, und in dieser plattdeutschen, niedersächsischen Dialekt, und das war wunderbar, da fühlte ich mich aufgehoben. Das war zum ersten Mal, dass ich eine heimatliche Wärme spürte.
Das klingt danach, dass Sie da in Ihrem Bettchen am Fußende einfach geborgen waren.
Das ist richtig, ja.
Erst spät im Leben haben Ihre Schwestern Ihnen von Ihren eigenen Qualen, die Sie als Schwestern erlebt haben, und mit den Schwestern haben Sie später auch über die Mutter nachgedacht, nachdem Sie ganz spät erst davon erfahren haben, dass zum Beispiel auch auf diesem Hof im Wendland eine Ihrer älteren Schwestern gesagt hat, es reicht jetzt, ich will lieber gar nicht leben als so leben.
Ja, das ist eine Geschichte, die hat sie mir am Tag nach ihrem 60. Geburtstag erzählt. Ich wusste davon nichts. Und auch meine Vetter und Cousine im Wendland kannten diese Geschichte nicht. Sie war so fürchterlich geprügelt worden von meiner Mutter, und sicher nicht nur einmal, dass sie Schluss machen wollte mit ihrem Leben. Und in einer Nacht ist mein Onkel aufgewacht. Der war Maurer und Bauer und hatte das Gefühl, hier im Haus stimmt etwas nicht. Geht durch alle Räume, geht die Etage hoch, da wohnten eben die Gastfamilie, meine Mutter mit den Geschwistern. Ich schlief hier unten. Und dann ging er noch eine Stufe weiter. Und dann sah er in der Räucherkammer ein Licht unter der Tür. Und als er eintritt, sieht er dieses kleine Mädchen, dieses 11-Jährige, die einen Strick um den Balken gehängt hat und auf einem Stuhl steht und ihn starr anguckt. Und auf der Fensterbank steht so eine kleine Kerze. Das war die einzige Beleuchtung. Und dann hat er das Kind da runtergenommen und hat sie mit in sein Bett geholt. Zwischen Onkel und Tante lag sie dann. Und wie ich dann später erfuhr, haben sie dann 2-3 Stunden mit ihm geredet und sich alles erzählen lassen. Und meine Tante hatte dann zum Schluss gesagt, wir snacken dat old recht. Wir reden so lange, bis alles in Ordnung ist. Und am nächsten Tag hat dann mein Onkel meine Mutter beiseite genommen, hat gesagt, immer so lange du in meinem Haus bist, schlägst du deine Kinder nie wieder. Sie hat dann zwar weniger geschlagen, aber uns war damals als Kinder nicht klar, dass sie erst einmal aus welchen Familienverhältnissen sie kam. Als einzige Tochter mit einer Stiefmutter, das war schon eine Riesenbelastung. Dann durfte sie nicht den Mann heiraten, den sie heiraten wollte, bis ein frommer Missionar kam, da hat sie gleich zugegriffen. Damit will ich nicht sagen, dass sie meinen Vater nicht sehr geliebt hat. Dafür gab es dann später auch Belege, Gott sei Dank. Denn das hat mich sehr getröstet, denn das wäre mir ein bisschen wenig gewesen, wenn das einfach so eine Zweckehe gewesen wäre. Aber dann ist uns das Lebensdrama unserer Mutter erst klar geworden und warum sie so furchtbare Angst hatte, zu versagen als Alleinerziehende. Denn da waren auch ein paar Tanten und Onkel, die sie ausspionierten und vor allen Dingen meine älteste Schwester dauernd missbrauchten, indem sie fragten, hör mal, kommen da nicht manchmal abends Männer zu euch nach Hause und solche ekelhaften Sachen. Und ein Kind empfindet sowas als ganz schlimm. Und das waren also keine guten Verhältnisse, zumal zusätzlich eine unglaubliche Armut da war.
Diese Zeit im Wendland, das waren ungefähr 5 Jahre, die haben Sie als glücklich abgespeichert. Dass sie nicht nur glücklich war, wer darüber mehr wissen will, dem empfehle ich, Warum wir Günther umbringen wollten, zu lesen. Aber irgendwann ging diese als glücklich abgespeicherte Zeit zu Ende und Sie kamen zurück an den Niederrhein. Hermann Schulz, unser Gast heute im Domradio, in Ihrem Buch Sonnennebel schreiben Sie, wenn im Frühjahr oder im Sommer die Sonne aufgeht, während die Erde noch nebelbedeckt ist, dann fürchten Sie um Ihre Tiere. Im Sonnennebel verlieren Tauben leicht die Orientierung. Im Buch Sonnennebel sucht der jugendliche Freddy nach Orientierung im Leben und in Büchern. Er sagt zum Beispiel, eine solche Geschichte, die einem das Leben richtig erklärt, die nicht nur von Sachen handelt, die er schon kannte oder langweilig waren, gab es wahrscheinlich selten. Freddy hat so eine Geschichte gefunden, die ist sensationell. Da gibt es Bärenmenschen und russische Prinzessinnen. Und Freddy liebt die Geschichte. Warum?
Zunächst einmal, er hat sich bis dahin ferngehalten von Büchern und findet auf einer abgerissenen Müllkippe ein zerflattertes Heft und fängt aus Langeweile und Neugier an zu lesen. Mal sehen, was da so steht. Und da stößt er auf eine Geschichte, die ihn umwirft, mit der er zum ersten Mal erklärt, dass es noch Welten gibt, von denen er überhaupt keine Ahnung hat, wo es spannende Dinge gibt, Prinzessinnen gibt, Menschen, die sich in Bären und Bären, die sich in Menschen verwandelt. Ich will jetzt die Geschichte nicht erzählen, weil die ein bisschen grausam ist.
Bisschen, ja.
Aber das hat ihn unglaublich gepackt, weil er zum ersten Mal eine Vision bekommen hat von dem Leben und von dem, was vor der Tür außerhalb des Niederrheins noch alles stattfinden könnte. Und er geht direkt am nächsten Tag in die Bibliothek und lässt sich eintragen und fragt so, was liest man im Moment? Ich habe damals sofort Thomas Mann bekommen und natürlich nicht verstanden und war völlig überfordert, aber das war der Start meines Lesens, denn alle meine Versuche, meiner Großmutter zum Beispiel, mich zum Lesen zu bringen, die sind völlig schief gegangen.
Ja. Der dunkle Punkt, davon
richtig,
erzählen Sie in den Wendland-Geschichten.
Ich war 9 und meine Großmutter hatte mich überredet, ich sollte endlich anfangen zu lesen. Die fühlte sich auch natürlich verpflichtet, ein bisschen Kultur zu verbreiten. Sie war die einzige Bäuerin im Dorf, die überhaupt Bücher las. Und sie gab mir eben dieses Heft, der dunkle Punkt. Und ich war entsetzt. Das ging um meine Eheprobleme, fremd gehen, küssen, umarmen und alles Mögliche und noch viel schlimmer. Und ich habe gedacht, wie kann eine fromme alte Frau sowas lesen? Das ist ja schrecklich. Natürlich, dass da Jesus und hinterher die Rettung kam, das habe ich schon erwartet. Das kannte ich von meiner Großmutter nicht anders. Aber das konnte mich nicht überzeugen.
Die Frage ist ja nicht so sehr, warum hat die alte Bäuerin das gelesen, sondern warum gibt sie es einem 9-jährigen Jungen? Aber diese Frage lassen wir jetzt mal so stehen. Dieser Freddy, der eben die Bärenmenschen und damit die Literatur entdeckt hat, der ist im wirklichen Leben viel unglücklich. Da heißt es im Buch, die Sorgen meldeten sich wieder und er fühlte die Last seiner Einsamkeit. Sie waren nicht nur unglücklich in der Zeit von Sonnennebel am Niederrhein in Duisburg, aber Sie waren auch unglücklich und Sie wollten raus und weg und die Welt finden, die Sie in den Büchern ahnten. Mit 20 sind Sie raus und weg und ab in den Orient und haben zum Beispiel den Sonnenuntergang in Istanbul gefunden.
Nicht nur den Sonnenuntergang in Istanbul, sondern ohne dass ich es merkte, bei einem Klavierspieler oder Harmoniumspieler auf dem Marktplatz von Moers, ja, habe ich zum ersten Mal das Lago von Händel gehört. Und das hat mich zu Tränen gerührt und beeindruckt. Und diese Szene habe ich ja auch in Sonnennebel reingebracht. Und dann habe ich die Liebe entdeckt, zum ersten Mal mit einem Mädchen. Die war zwar katholisch, ja, aber das konnte mich nicht hindern, mit ihr was anzufangen. Und die Poesie habe ich entdeckt, ja, durch diese Geschichte, über die wir gerade sprachen. Und vor allen Dingen, ich traf auch Menschen, Erwachsene, die mit mir auf Augenhöhe redeten, zum Beispiel auch unter den Brieftaubenzüchtern und den Bergarbeitern hatte ich tolle Freunde. Und das habe ich dann zu einem Roman gemacht. Und eigentlich entdeckt dieser Freddy in der Enge des Niederrheins alles das, was ich später in der ganzen Welt gesucht habe. Mhm. Er merkt aber noch nicht, dass diese Dinge auch alle da sind, in der Poesie des Alltags, ja.
Er entdeckt dann aber, jetzt nicht Freddy, Freddy bleibt dann da im Sonnennebel am Niederrhein, aber es gibt, Sie haben dann nach Iskender geschrieben und Iskender spielt im Orient, also Sie sind in den Orient gereist und in diesem Roman gibt es eine Szene, in dem eine alte Dame einem jungen Mann den Kopf wäscht und sagt, oh nein, mein Lieber, Sie müssen nur lernen, dass die Welt und das Leben mehr Seiten haben als die, die Sie in Ihrem traurigen Hamburg mit Ihrer schweigenden Mutter und dem verunglückten Vater erlebt haben.
Ja, ich hatte eine wunderbare Begegnung mit einer älteren Dame und wir haben uns sehr geliebt. Sie war 65 ungefähr und ich war 20 und sie sprach perfekt Deutsch, war in Deutschland groß geworden und war gleichzeitig eine türkische Patriotin, belesen und hatte die ganze europäische deutsche Klassik gelesen. Und mit ihr habe ich am Schwarzen Meer 8 Wochen verbracht. Sie hatte immer eine Thermosflasche voll Racke, den türkischen Schnaps, und den haben wir beide oben in den Bergen dann leer gemacht und haben Fisch dazu gegessen. Das war einfach ganz wunderbar. Das war eine Liebesgeschichte auf einer anderen Ebene. Mhm. Mit dieser Dame habe ich den Kontakt gehalten bis zu ihrem Lebensende, bis sie dann gestorben ist. Ja.
Und das, was sie da eben dem jungen Protagonisten Paul, heißt er, glaube ich, mitgibt, Das ist ja das, wovon wir hier auch erzählen. Also sie haben in der Enge am Niederrhein schon die Musik, die Poesie, die Freundschaft, die Liebe gefühlt, geahnt, aber sie wären ja nicht in den Orient gereist, wenn sie schon gewusst hätten, das gibt es auch alles hier. Sie sind dann in den Orient, haben da diese wunderschönen Welten, den Käse, alles, was sie, die Schafe, alles, was sie da entdeckt haben, was man in Iskender eben auch dann wiederfinden kann, und haben dann in der Welt gefunden, was sie gesucht haben, oder?
Das ist richtig. Wenn man so 16, 17, 18 ist, war ein bisschen dumm und hat noch nicht die Sensibilität, die Poesie im Alltag zu entdecken, die ja überall da ist. Ja? Vielleicht ist das auch eine Frage der Erziehung oder der mangelnden Erziehung. Und ich hatte eben den Eindruck, irgendwo auf der Welt könnte es besser sein. Und es gibt so viel zu entdecken. Und das stimmte ja auch. Denn das ist zwar richtig, dass ich in den ersten 6, 7 Jahren am Niederrhein eine Menge Dinge erlebt habe. Ne? Nur ich habe sie noch nicht erkannt. Sie gehörten mir noch nicht richtig. Ja? Und erst später, durch das Schreiben der Bücher, bekamen sie ihre Leuchtkraft. Und dann auch ihre Wirksamkeit für mich. Aber da sind sie gewesen.
Domradio. Das Wort.
Geschichten für Kinder und Jugendliche und manchmal auch für Erwachsene sollten sein wie ein wärmendes Feuer. Geschichten, die den Kindern, den Menschen Trost vermittelt und ihnen vor allen Dingen zeigt, dass sie sind nicht alleine auf dieser Welt.
Ein Text von Hermann Schulz.
Thank you.
Hermann Schulz, Sie haben uns so eine Art Quintessenz von dem, was Sie über Kinderbücher denken, mitgebracht. Wenn Sie sagen, Geschichten für Kinder sind wie wärmende Feuer, oder?
Richtig, ja.
Wann passiert das? Wann kann eine Geschichte wie ein wärmendes Feuer sein? Ein wärmendes Feuer brauche ich, wenn mir kalt ist, wenn es dunkel ist. Also wenn es dunkel und kalt ist, dann brauche ich ein wärmendes Feuer. Und wann kann das eine Geschichte sein?
Ich glaube, dass Kindheit ein hartes Geschäft ist für die Kinder. Dass die wenigsten Erwachsenen sich das klar machen. Dass Kinder sich zunächst einmal haben, es mit Erwachsenen zu tun, die alles besser wissen, die sie rumdirigieren, die sie kontrollieren, die ihnen den ganzen Tag manchmal kaputt machen, die sie nicht spielen lassen, die Forderungen an sie haben und so weiter. Und außerdem, Kinder geraten in Fallen. Aus denen kommen sie nur, wenn sie lügen, wenn sie betrügen. Und dann werden sie erwischt. Und das ist ganz furchtbar. Denn sie haben immer Angst, auch die Liebe der Eltern zu verlieren. Und ich denke, in diesem Drama, ja, brauchen Kinder Geschichten, die ihnen zeigen, erstens, anderen kann es ebenso gehen, manchen geht es noch schlechter. Und es gibt Wege daraus. Ich habe in meiner Kindheit Erlebnisse gehabt, die ich nie vergessen werde und die ich voller Dankbarkeit bin, ne? Weil sie mich heimgesucht haben, diese Geschichten. Und wenn es, wo es eben geht, versuche ich mit meinen Geschichten und auch persönlich so etwas den Kindern zu geben, sie zumindest wahrzunehmen.
Glauben Sie, dass das für Kinder heute, die ja oft nicht mehr so groß werden, dass sie dirigiert werden und nicht gesehen werden und funktionieren müssen und so, immer noch gilt? Dass Kindheit so ein hartes Geschäft ist?
Ich bin ganz sicher. Ich bin nun sehr viel in Schulen, manchmal in kleinen Klassen, manchmal in größeren. Und manchmal kommen ganz erstaunliche Gespräche zustande, vor allen Dingen hinterher, wenn ich dann dabei bin, Autogrammkarten zu signieren. Und dann steht manchmal ein kleines Mädchen und ein kleiner Junge in der Ecke, ob ich noch einen Moment Zeit hätte. Und dann kommen viele Dinge raus, die mir dann manchmal die Lehrer nur erklären können, wo sie einfach ein paar Stichworte zu ihrem Kindheitsleid weitergeben. Manchmal ist das so unbeholfen vorgetragen, dass ich nicht weiß, wie ich darauf reagiere. Manchmal erfahre ich dann durch die Lehrer, was da im Hintergrund ist, wie viel Leid. Und deshalb glaube ich nicht, dass es den Kindern heute unbedingt besser geht. Natürlich, es wird nicht mehr geprügelt. Ja? Aber Zynismus von Lehrern und von Eltern, den gibt es auch heute noch. Und vor allen Dingen, es gibt ganz neue Herausforderungen durch die Patchwork-Familien und so weiter. Das sind ja alles Dinge, die Kinder ertragen müssen. Ein Kind kann nicht aktiv teilnehmen an dem Ehekonflikt ihrer Eltern, sondern das können sie nur abwarten und hoffen, dass sie einigermaßen heil da rauskommen. Und ich denke, dafür sollte es Geschichten geben, die einfach Erwachsenen auch zeigen, was sie für Kinder tun können und Kindern einen Trost bieten.
Hermann Schulz, Schriftsteller und ehemaliger Verleger. Über den Schriftsteller haben wir jetzt schon viel gesprochen. Ich finde aber, wir müssen unbedingt auch die Jahrzehnte in den Blick nehmen, in denen Sie verlegerisch gearbeitet haben. Sie haben im Fragebogen gesagt, das war meine große Leidenschaft. Sie haben noch eine Buchhändlerlehre gemacht, die streifen wir jetzt nur. Und haben dann den Peter Hammer Verlag, der damals von Johannes Rau, dem späteren Bundespräsidenten, geführt wurde, übernommen, erst angefangen und ihn dann übernommen. Und sie mussten das, was man als Verleger tun muss, alles lernen, alleine lernen. Zum Beispiel erzählen sie davon, dass sie keine Ahnung hatten, was ein Autorenvertrag ist, aber natürlich einen machen mussten. Wie haben sie sich das denn beigebracht?
Ich habe einfach einen Autor, den ich kannte, gefragt, sag mal, kannst du mir mal zeigen, wie so ein Ding aussieht? Und dann habe ich es abgeschrieben, leicht verändert, damit es nicht so auffällt. Und so habe ich Schritt für Schritt mit sehr viel Leidenschaft und auch mit Fantasie, habe ich den Beruf erlernt. Und je schwieriger die wirtschaftliche Situation war, umso mehr war ich gefordert. Auch meine Fantasie, wo findet man Partner, wo findet man Freunde? Und davon lebte damals ein Verlag, dass ein großes Netzwerk entstand. Und dieses Netzwerk kam zustande und hatte unglaubliche Leute da drin. Da war der Professor Käsemann, da war Dorothee Sölle und das war Helmut Gollwitzer, der mich anrief und 500 Euro schickte, sollte ich in den Verlag stecken oder nach Nicaragua schicken. Das war also eine unglaublich breite Phalanx von Freunden, die sagen, ja, was der da macht, ist richtig. Und was sie richtig fanden, das war vor allen Dingen die Kulturen der Dritten Welt entdecken. Das hatte begonnen mit dem katholischen Priester Ernesto Cardenal, der auch revolutionär war. Und dessen erste Bücher wurden wirklich Kultbücher hier in unserem Land.
Ja, aber das war ihr Verdienst. Sie haben ein Gedicht von Ernesto Cardenal gelesen. Und dann sind sie um die halbe Welt gereist, nachgereist, um ihn aufzuspüren. Und dann konnten das erst Kultbücher werden.
Es mag schon richtig sein, ja. Aber alle schönen Dinge auf der Welt haben irgendwo einen Anstoß und ist eine Kettenreaktion. Mhm. Und ich müsste dann noch erwähnen, dass ein Berliner Journalist beim kirchlichen Rundfunkdienst mir den Tipp gab, in der Zürcher Tat ist da gerade ein Gedicht erschienen. Dem habe ich mich auf die Fersen gesetzt. Und das dauerte ein Jahr, bis ich herausfand, wo das Buch erschienen ist, ein Buch von ihm erschienen ist und wo der Mann lebte. Und dann verging noch mal ein halbes Jahr, bis ich mich entschließen konnte, nach Nicaragua zu reisen. Und ich gestehe, ich musste auf der Landkarte nachsehen, weil ich nicht genau wusste, wo das war. Von den politischen Verhältnissen, da hatte ich überhaupt keine Ahnung. Aber für mich war das, diese Reise dann, in ein Land, dessen Sprache ich auch damals nicht konnte, war ein Riesenabenteuer. Ne? Mhm. Und ich war jetzt in diesem Frühjahr nochmal, im vergangenen Frühjahr nochmal in Nicaragua und traf Freunde, die ich seit diesen 45 Jahren nicht gesehen hatte und die mir jetzt wieder begegneten. Also es ist ein riesiger Reichtum, das ist ein ganzer Kosmos an Verlegererfahrungen.
Und eben, wir sprechen ja hier über Ihr Leben. Also Sie haben, genauso wie sich das Schreiben mit Ihrem Leben so verzahnt, hat sich Ihr verlegerisches Leben mit Ihrem Leben verzahnt. Denn Nicaragua war ein literarisches, ein verlegerisches Abenteuer, aber auch ein politisches, ein engagiertes. Sie haben ja auch über den Verleger Ihre Hermann-Schulz-Zeit in Nicaragua investiert. Also das ist so, Sie haben das nie getrennt, Ihr Leben und Ihren Verleger.
Das konnte ich nicht und die Besitzer des Verlages fanden das auch ganz richtig. Hm. Die haben das immer mitgetragen. Und als es dem Verlag dann mal sehr schlecht ging, bekam Ernesto Cardenal den Friedenspreis des deutschen Buchhandels, was natürlich auch wirtschaftlich eine sehr positive Seite hat. Ne? Und dann waren wieder alle Wunden, die geschlagen waren, geheilt. Ja?
Sie waren mal erfolgreich, mal nicht erfolgreich. Sie haben auch viel Geld gelassen, indem Sie Menschen, die eben selber nicht so professionell unterwegs waren, sich mit denen zusammengetan hatten, geschäftlich. Sie waren aber auch sehr, sehr, sehr erfolgreich, zum Beispiel mit Gioconda Belli und der bewohnten Frau, die Sie millionenfach auf Deutsch verkauft haben. Und wenn wir jetzt Ihre verlegerische Zeit angucken, dann haben wir jetzt ein ganz kleines bisschen einmal nach Lateinamerika geguckt. Wir müssen aber auch nach Afrika gucken. Sie haben letztendlich über 300 afrikanische Bücher verlegt und angefangen hat das mit einer Einladung, die Sie in Kinshasa im Goethe-Institut ausgesprochen haben, dass afrikanische Autoren kommen könnten und dachten, na, da werden ja wohl irgendwie zwei Hände voll kommen. Aber was ist passiert?
Ja, vor allen Dingen, ich musste mir erst immer mal Gedanken machen, wenn jetzt Bücher aus Afrika bei mir auf dem Tisch liegen, denn ich wusste ja gar nicht, was wird zurzeit geschrieben in Afrika. Auf dem deutschen Buchmarkt gab es kaum was. Und den englischen und französischen hatte ich noch nicht im Blick. Dann musst du dir Geld besorgen, damit du das drucken kannst. Und das kostet, ist sehr teuer, diese Dinge übersetzen zu lassen. Und da habe ich einfach Leute eingeladen und habe denen gesagt, ich mache 16 Romane aus dem modernen Afrika, schickt mir jeder 500 Euro, dann bekommt er die gratis. Mhm. Und tatsächlich kam auf diese Weise fast 100.000 D-Mark zustande und es erschienen diese 16 Bücher. Das ist natürlich ein Taschenspielertrick, wenn man so will, aber die Leute waren sehr zufrieden. Mhm. Und 16 wichtige afrikanische Titel von Wole Soyinka, Gugi Wadjongo, Rampo Lokeng, Francis Bébé sind da erschienen und das war der Anfang, dass afrikanische Literatur überhaupt hier wahrgenommen wurde. Und damals waren es vor allem die Dritte Weltläden, die das verkauften, aber mehr und mehr dann doch auch die literarischen Buchhandlungen. Denn man merkte, das ist nicht diese exotische Literatur, die man erwartet hatte, sondern das sind knochenharte Auseinandersetzungen mit der afrikanischen Vergangenheit und Gegenwart. Und das war was Neues.
Und Sie haben in einem Fall als Einziger an den Erfolg eines Buches geglaubt, was dann tatsächlich ein riesiger Erfolg wurde, die Kinder des Regenmachers.
Richtig. der erste Anstoß, über dieses Buch überhaupt zu erfahren, kam hier aus Köln von Ansgar Skriver. Der war politischer Redakteur beim Westdeutschen Rundfunk. Und der sagte, da ist in Dar es Salaam ein Buch erschienen. Können Sie sich da mal drum kümmern? Mhm. Ich kannte Ansgar Skriver, hatte auch Sendungen mit ihm gemacht. Mhm. Und ich habe mich dann auf die Spur gesetzt und erfuhr, im Tansanian Publishing House ist ein Roman geschrieben mit dem Titel Bwana Mwikere Nabibi Bukonoka. Mhm. Bei uns erschien das dann unter dem Titel Die Kinder der Regenmacher, denn ja. Es ist ein Buch, das vor 200 Jahren in Afrika spielt, als die Weißen noch nicht als Kolonialherren da waren, und die erzählt die Geschichte einer afrikanischen Gemeinschaft mit allen Widersprüchen. Das war keine heile Welt, absolut nicht. Das war eine von Zauberei, Magie geprägte Gesellschaft, aber auch gleichzeitig von einer wunderbaren Sozialität. Ein Buch von 800 Seiten. Wir haben es in zwei Bänden rausgebracht zunächst. Und als ich es unseren Vertretern vorstellte, sagten sie, ja, da will der Hermann Schulz sich ein Denkmal bauen mit dem Buch. Das lesen wird das niemand. Ich weiß nicht, wie viele Leute es gelesen haben, aber es wurde weit über 100.000 Mal verkauft. Und das ist für einen Verleger ja auch wichtig, der immer auch aufs Geld gucken muss. Und für mich persönlich ist noch wichtiger, ich habe mich dann auf den Weg gemacht, um zu wissen, wo dieser Autor gelebt hat, habe seine Familie kennengelernt und damit die Insel Ukerewe.
Ah, und Lady Happy ist dann irgendwann in ihrem Kopf erschienen. Wenn wir über den Peter Hammer Verlag sprechen, Lateinamerika, Afrika, hat dieser Peter Hammer Verlag oder verlegt sehr erfolgreich Kinderbücher, zum Beispiel das Buch vom Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat. Und heute sind sie selber, der sehr erfolgreich Kinderbücher schreibt. Und diese Bücher, die Kinderbücher, die wärmenden Feuer. Sie schreiben an einer Stelle, fragen Sie mich jetzt nicht wo, das weiß ich nicht mehr, aber Sie schreiben, Sie hätten einen Sensor in sich für das, was Sie können und für das, was Sie nicht können. Dieser Sensor reagiert ganz offensichtlich auf Geschichten für Kinder. Jedenfalls, wenn ich auf meine Kinder gucke, dann können sie Geschichten für Kinder erzählen. Meine Kinder haben ihre Fußballgeschichten um die Zwillinge Mandela und Nelson besonders geliebt und besonders viel gelacht. Aber als sie kleiner waren, haben wir auch den ersten Fisch gelesen oder die schlaue Mama Sambona oder auch den Apfel für den lieben Gott. Wissen Sie, wie viele Kindergeschichten, Romane und Bilderbücher Sie gemacht haben?
Also richtige Bilderbücher nur 3. Ja. Denn ein gutes Bilderbuch zu machen, das wirklich von Kindern geliebt wird, ist gar nicht so einfach. Mhm. Und ich bin gerade dabei, jetzt eine neue Geschichte zu schreiben, weil ich endlich eine gefunden habe, die dafür geeignet sein könnte. Das dauert manchmal viel Zeit, also da bin ich zurückhaltend. Kindergeschichten habe ich ungefähr, also Kinderromane, vielleicht insgesamt 10 oder 12 geschrieben. Und es ist nicht einfacher, ein Kinderbuch zu schreiben als ein Erwachsenenbuch. Im Gegenteil. Ich glaube, Theodor Storm hat mal gesagt, für Kinder muss man schreiben wie für Erwachsene, nur viel besser. Und das ist ein wunderbarer Satz. Und ich muss sagen, ich muss dann erst genau hingucken, welche Sprache nimmst du oder wie redest du die Kinder an? Wie kommt das bei ihnen rein? Und dann kann ich auf das Kind vertrauen, das auch in mir steckt. Und das mich eigentlich immer begleitet, jeden Tag und vor allen Dingen beim Schreiben.
Dass Geschichten für Kinder wie ein wärmendes Feuer sein müssen, darüber haben wir ja schon gesprochen, aber Sie haben eben auch gesagt, das alleine ist es natürlich nicht. Also Kindern nur Geschichten zu geben und sie ansonsten mit ihrem Leben alleine zu lassen, das ist es natürlich nicht. Kinder brauchen auch Erwachsene, die da sind, die sich interessieren, die Zeit haben. Und Sie haben das Kind, das Sie immer begleitet, hat das mal erlebt, dass ein Mann von der Halsarmee sich für es interessiert hat in einer Situation, als es nach Strich und Faden fertig gemacht werden sollte.
Das war an einem Geburtstag meiner Mutter am 8. Januar. Und da kamen immer Missionarswidmen und Missionare und alle möglichen frommen Leute. Und dann wurde Kaffee getrunken. Und da tauchte in einem Jahr, da war ich 11 Jahre alt, ein riesiger Kerl auf mit großem Bart. Der war ein Offizier der Heilsarmee, ein ganz hohes Tier, und er hielt die Andacht und so weiter. Und kaum war der mit seiner Andacht zu Ende und das Lied wurde gesungen, da fielen diese Frauen, diese bigotten Missionarsfrauen über mich her, ob ich denn in der Schule überhaupt versetzt wäre, ob ich wieder sitzen geblieben wäre und ob ich immer noch als Brieftaubenzüchter mit den schrecklichen kommunistischen Bergarbeitern zu tun hätte und die wären doch so primitiv und so weiter. Und ich war völlig schutzlos. Und da plötzlich hörte ich über alle Tische hinweg diesen Heilsarmeemann, Onkel Gustav, Hermann, würdest du mir deine Tauben mal zeigen? Ich habe erst gedacht, jetzt kommt eine neue Form, mich auf Null zu bringen. Mhm. Der meinte es ernst und ging mit mir die steile Leiter hoch auf den Dachboden und blieb eine ganze Stunde. Er ließ diese Geburtstagstafel beiseite und ließ sich jedes Detail erklären. Und dann wusste ich bald, der meint das ernst, der interessiert sich dafür. Und als wir dann wieder runterkamen, da war er dann... Dein schöner blauer Anzug, der war voller Spinnweben und Strohresten, das interessierte ihn nicht. Er stellte sich in die Tür und sagte, Hermann hat mir eine der Herrlichkeiten Gottes gezeigt, die ich noch nicht kannte, Halleluja. Und hatte mich so im Arm und ich muss sagen, von dem Tag an war ich vor den Überfällen dieser Frauen gerettet und wurde ein paar Zentimeter größer. Und das ist so eine Geschichte, die man nie vergisst. Und wenn ich Heilsarmee-Leute auf der Straße oder wo auch immer in irgendwelchen Kneipen treffe, die kriegen von mir immer einen guten Schein. Und ich bin sehr freundlich mit ihnen. Die können sich das wahrscheinlich nicht erklären, weil sie kannten Onkel Gustav nicht.
Ja. In Ihren Büchern, zum Beispiel in Iskender, werden auch Kinder gerettet. Also Iskender in Deutschland, Iskender in der Türkei, wird gerettet von einer jungen, mutigen Frau. Und dann kommt der Satz, mit dem, was wir hier machen, haben wir uns auf die andere Seite gestellt. Die andere Seite, das ist die, wo es richtig ist, was Kinder brauchen, damit sie nicht in Not sind, oder?
Ja, die andere Seite, es ist so, wie willst du dein Leben... Willst du das anständig verbringen? Willst du in entscheidenden Momenten Zivilcourage zeigen oder einfach das Einfachste oder das Geläufige tun? Und dazu gehört manchmal Mut. Man muss den Moment auch erkennen, wenn das von einem verlangt wird. Und ich denke, das ist eine wichtige Nachricht, die man durch Geschichten weitergeben kann.
Auf der Flucht heißt ein Buch von Ihnen, warum wir Günther umbringen wollten. Das habe ich mal gestreift eben. Iskender, das sind alles Bücher, in denen nicht nur die Erwachsenen ihr Leben meistern müssen, sondern die Kinder auch. Und an einer Stelle schreiben sie, eine heile Welt ist uns nicht beschieden. Der Verleger und ehemalige Verleger und jetzige Schriftsteller, so muss es heißen, Hermann Schulz, heute zu Gast im Domradio in dieser Sendung Menschen. Der schreibt im Vorwort zu den Wendland-Geschichten, eine heile Welt ist uns nirgendwo beschieden. Hermann Schulz, aus dieser Feststellung könnten ja düstere Bücher folgen, wenn wir in einer Welt leben, die uns nirgendwo als heil beschieden ist. Aber Ihre Bücher sind überhaupt nicht düster. Und gleichzeitig erzählen Sie nie von einer heilen Welt. Wie geht das beides zusammen?
Also ich habe überhaupt keine pädagogische Absicht.
Ich weiß.
Sondern eine gute Geschichte ist eine gute Geschichte. Und jeder Leser hat das Recht, sie so zu interpretieren, wie er es will. Da Sie mich so direkt darauf ansprechen, muss ich sagen, Sie werden bis auf eine Ausnahme keine Gewaltszenen in meinen Büchern finden. Ich habe eine panische Angst vor Gewalt. Möglicherweise hängt das mit irgendwelchen Erlebnissen zusammen, aber dem gehe ich aus dem Weg, auch wenn es scheinbar die Geschichte verlangt. Ja? Da husche ich immer dran vorbei. Das möchte ich auf keinen Fall, weil mich das zutiefst trifft und ich den Eindruck habe, das ist nicht dein Thema, das solltest du nicht machen. Und das ist das Erste, was mir einfällt. Und das Zweite, was mir einfällt, ich bin eigentlich ein optimistischer Mensch, der, um lebensfroh zu sein, ein bisschen Zeit gebraucht hat und ein bisschen die Welt kennenlernen musste, um zu sehen, wie wunderbar diese Erde ist und wie wunderbar diese Menschen sind. Mhm. Und die Geschichten, die ich mit Menschen erlebe, die sind eigentlich warme Geschichten. Mhm. Von Solidarität, von Zuneigung und wunderbare Liebesgeschichten. Mhm. Und die finde ich erzählenswert. Ich entscheide das ja nicht nur selber, sondern bei mir klopfen Geschichten an die Tür und sagen, so Alter, jetzt bin ich dran. Und das hat sich bisher eigentlich bewährt, dass ich darauf achte und darauf höre und nicht mir irgendwelches Zeugs ausdenke, weil ich denke, das verkauft sich zurzeit gut und so weiter. Ich kriege zwar Anfragen, zum Beispiel hat der Jochen Gelberg mich gefragt, hast du nicht zwei Liebesgeschichten für Kinder? Mhm. Da habe ich noch am gleichen Wochenende zwei Liebesgeschichten für Kinder geschrieben. Das sind dann schöne Anregungen, ne? Aber zu eigenen Büchern, die müssen dann von irgendwie aus dem Innern kommen. Da hilft mir auch ein Gespräch mit dem Verleger nichts.
Sie sagen, und das, die entscheidenden Dinge, die kann man gar nicht erfinden. Und in dem Zusammenhang kommt vielleicht eine Geschichte in die Welt, in der es um ein Grab und ein Edelweiß geht.
Ja, das ist ein unvergessliches Erlebnis. Ich war wohl 4, vielleicht 5 Jahre alt. Ich muss zunächst erzählen, mein Vater hat von Afrika aus an einen polnischen Händler nach Oberhausen regelmäßig Löwen- und Leopardenfelle geschickt. Damals war die Gegend, in der mein Vater am Tanganyikasee lebte, wirklich verseucht von zu vielen Raubtieren. Und mein Vater war ein großer Jäger und auch leidenschaftlicher Jäger. Und meine Mutter hatte die Felle dann gegerbt und dann wurden die eingepackt und mit der Bahn und mit Schiffen nach Europa gebracht. Und dieser Pole, den mein Vater gar nicht persönlich kannte, hat Wege gefunden, ihm immer Devisen nach Afrika zu schicken. Mein Vater konnte davon Schulen bauen oder hatte vielleicht auch mal seiner Frau ein schönes Kleid gekauft. Denn die waren sehr, sehr arm am Rande der Existenz. Sie mussten einen großen Garten anlegen, Kaffee anbauen und so, damit sie überhaupt überleben konnten. Und dann 1942 oder Anfang 1943 kam dieser Pole, der gehört hatte, dass mein Vater gestorben war, an den Niederrhein zu meiner Mutter, machte einen Besuch und er bat meine Mutter, ihn zu begleiten. Er möchte am Grab meines Vaters sein. Und dann sind wir zu dritt, ich an der Hand meiner Mutter und diesem Polen mit seiner Tasche, zum Friedhof gegangen. Und vor dem Grab meines Vaters fiel dieser Pole, der natürlich katholisch war, auf die Knie, legte seine Hände zum Gebet zusammen und ich sah, wie ihm die Tränen liefen und dann sprach er ein ganz langes Gebet und wir standen da als Protestanten ein bisschen schüchtern dabei und dann öffnete er die Tasche und holte eine Pflanze raus. Es war ein Edelweiß. Ich weiß gar nicht, wo dieser Mann das Edelweiß her hatte und pflanzte es auf das Grab meines Vaters. Und das werde ich nie vergessen. Das ist eine Geste, die dann seitdem Teil der Familiengeschichte ist und hat so etwas Anrührendes. Ja. Ich habe dann später diesen Polen dann mit meiner Mutter auch mal in Oberhausen besucht. Und das war eine ganz finstere Wohnung, erinnere ich mich, mit einer riesigen Maggi-Flasche. Die war sicher 1 Meter groß. Ich weiß gar nicht, ob das eine Werbung war oder so. Auf jeden Fall hatte ich eine Menge sinnlicher Eindrücke. Und im Moment bin ich dabei, eben herauszufinden, was waren das für Leute? Gibt es da Nachkommen, die sich an sie erinnern? Kann ich mehr erfahren? Denn ich bin an einer Geschichte dran, wo dieses polnische Ehepaar mit einer dicken Frau und einem dicken Mann eine Rolle spielen sollen. Wohin die Geschichte mich führt, weiß ich noch nicht. Aber da tauchte diese alte Erinnerung bei mir auf.
Und das Edelweiß gibt es dann vielleicht irgendwann oder auch nicht in einer Geschichte zu entdecken. Hermann Schulz, Sie sind ohne Vater groß geworden. Das ist für jemanden, der in den 30er Jahren geboren ist, gar nicht so selten. Aber bei Ihnen war das nicht der Krieg schuld, sondern Ihr Vater war Missionar in Afrika. Und er ist nur 38 Jahre alt geworden, gestorben, als Sie noch ein Baby waren. Wollen Sie was trinken vielleicht? Sie müssen so schrecklich husten.
Dankeschön.
Und Sie haben Ihren Vater nicht kennengelernt, aber Sie haben ihn in Ihren Büchern gesucht, zum Beispiel in dem Buch Auf dem Strom oder auch Zurück nach Kilimatinde oder auch Die Nacht von Dar es Salaam. Nehme ich mal Zurück nach Kilimatinde. Da geht es um Nick, das ist der Protagonist, der lebt auch ohne seinen Vater. Sein deutscher Vater lebt auch in Afrika, aber er lebt noch. Und als Nick sich aufmacht, ihn zu suchen, bleiben den beiden, Vater und Sohn, 5 Nächte. Und in dem Buch heißt es an einer Stelle, Väter tun nie genug. 5 Nächte und ein paar Stunden im Bad. Vielleicht ist es mehr, als andere haben. 5 Nächte und ein paar Stunden im Bad war definitiv mehr, als Sie von Ihrem Vater gehabt haben.
Ja, die Anregung zu dieser Geschichte war am Anfang nicht unbedingt die Vatersuche, obwohl mein Vater dann, weil es sich um den Missionarsberuf immer wieder auftauchte, ich hatte gelesen von der Geschichte eines Missionars, der so begeistert war von seinem Beruf, dass er sich in Kenia am Tana-Fluss in eine Gegend versetzen ließ, die bekannt war als völlig verseucht von Fieber, Mücken und dergleichen. Da wollte kein Europäer hin. Selbst die englischen Kolonialherren fuhren da nur ganz schnell durch, kümmerten sich nicht drum. Und er fuhr mit seiner Frau und seinen 5 Kindern dort in den Ort und baute eine Kirche, baute eine Schule. Und war begeistert, dass es das Wort Gottes dort verbreitete. Seine Frau und die 5 Kinder starben in kurzer Zeit vom Fieber hingerafft. Aber das war ihm ein Beleg dafür, Gott will nur deine Arbeitskraft hier an diesem Ort. Die Gemeinde kam nicht in die Kirche, er predigte trotzdem. Die kam nicht in die Schule, er hielt täglich Unterricht. Nur ein paar Kinder guckten ab und zu durchs Fenster. Und dann fiel er nach 1,5 Jahren, er war längst getrennt von seiner Missionsgesellschaft, in eine tiefe Depression. Und ein alter Schwarzer kümmerte sich um ihn. Und irgendwann in einer Nacht hat dieser Missionar dann seine Gewehr genommen, hat sich vor seine Hütte gesetzt und hat sich selbst einen Schuss in den Mund gegeben. Diese Geschichte fand ich unglaublich tragisch, weil es auch die Verwirrung und die Verirrung eines leidenschaftlichen Christen zeigte. Ich hatte auch gleichzeitig ein bisschen Bewunderung für diesen Mann, wie er versucht hat, sich einzulassen, wusste aber nicht genug von den Leuten, mit denen er da zu tun haben. Und für die Schwarzen war er wahrscheinlich ein Exot, ja, der da eine Kirche baute und irgendwie redet. Ihm ist es nicht gelungen, einen Schwarzen zu taufen. Nun ist das kein Maßstab für Erfolg und Misserfolg. Aber das war eigentlich so ein Zeichen dafür, also eine Anregung, um dieses Buch zu schreiben.
In diesem Buch geht es aber einfach auch ganz viel darum, um vaterlose junge Männer. Also dann gibt es einen Moses, einen Schwarzen, der seinen Vater im Krieg verloren hat, also in einem afrikanischen Krieg. Und die beiden, die hegen den Verdacht, dass ein Vater doch zu irgendwas gut sein muss. Dass man zum Beispiel, dass man sich nicht durchzittert im Beruf bei den Frauen, sondern sicher durchs Leben geht. Das ist was Sie nicht hatten. Sie hatten keine Orientierung durch einen Vater.
Das ist richtig. Die Orientierung suchte ich dann in CVJM, in irgendwelchen Kreisen oder auch in der Dritten Weltbewegung. Ja, das waren alles Versuche, eine Anlehnung irgendwo, um irgendwo so etwas wie eine Heimat oder ein Rückgrat zu gewinnen. Das ist übrigens, ich habe ja auch ein Buch gemacht, Söhne ohne Väter, zusammen mit 2 Freunden. Und das ist, das trifft eigentlich für alle Söhne zu, die ohne Väter aufgewachsen sind, dass sie ein bisschen schwankend in der Welt sind, schwankend wie ein Rohr im Winde und nicht so recht wissen, ja, so wie entscheidet man sich. Da fehlt diese Figur, mit der sie sich auseinandersetzen können, die ihnen zeigt, was ist ein Mann, was ist der Familienvater und so weiter. Alles das müssen diese Männer sich mühsam zusammensuchen und suchen dann natürlich Vorbilder. Manche landen in rechten Parteien, ja, das ist ganz typisch, und manche werden kirchlich sehr engagiert und engagieren sich da. Überall versuchen sie irgendwo sich anzulehnen, oder in der Jugendbewegung. Ja, in CVJM, da waren in der Gruppe, zu der ich mal gehörte eine Zeit lang, da waren glaube ich 60% vaterlose Söhne. Ne? Mhm. Und den Jugendleiter, den haben wir so bewundert, bis ich ihn durchschaut hatte. Dann habe ich ihn nicht mehr bewundert. Also irgendwann ist dann auch Schluss. Ne?
Aber das ist bei Vätern ja auch so.
Ja.
Bei Vätern schaut man sich ja auch irgendwann.
Was mich eben interessierte, ist, was war das für ein Beruf, ein Missionar? Ich fand das in den ersten Lebensjahrzehnten immer eine Anmaßung, zu fremden Völkern zu gehen und denen zu sagen, was ihr bisher geglaubt habt, ist falsch, was ich euch bringe, ist richtig. Aber nachdem ich mit vielen Schwarzen, Freunden meines Vaters, Schülern meines Vaters geredet habe, bin ich da zu einer gütigeren Beurteilung gekommen. Diese Missionare waren zum Teil Teufelskerle, was die auf sich nahmen und was die geleistet haben an Bildungseinrichtungen. Es gibt kaum einen afrikanischen Schriftsteller, der nicht durch eine Missionsschule gegangen ist, dort lesen und schreiben lernt. Und Ngugi wa Thiong'o, der jedes Jahr wieder für den Nobelpreis notiert ist, als ich ihn fragte, sag mal, du hast dauernd biblische Geschichten in deinen Büchern. Da sagt er nicht, weil ich ein Christ bin, sondern das war das erste und einzige Buch, was ich in den ersten 20 Lebensjahren hatte. Und das ist ein tolles Buch.
Bleiben wir noch ein bisschen bei dem Missionarsvater und dem, das natürlich dann einfach auch im Raum steht. Der hat das ja gemacht, seine Mission, weil er sich mit Gott verbunden hat. In diesem Buch Zurück nach Kilimatinde fragt der Missionarsvater den Sohn, der aus Deutschland angereist kommt, ob er eigentlich glaubt. Der Sohn wird dann böse und sagt, also jetzt kennst du mich überhaupt nicht und fragst mich sowas. Und dann sagt der Vater, an Gott glauben zu können, ist eine Gnade. Entscheidender ist so zu leben, dass Gott an dich glaubt. Das ist ein Satz, der steht da, man liest ihn schon, wenn man das Buch liest. Aber es ist ein Satz, der eine große Resonanz ausgelöst hat. Ganz viele Menschen, auch ganz viele Theologen haben Sie auf diesen Satz angesprochen.
Ja, ich wurde das wurde häufiger zitiert und Leute sprachen mich an und sagten, es wäre für sie eine solche Befreiung gewesen, einen solchen Satz zu lesen, weil da zusammengefasst ist auch dieser unglaubliche Anspruch, den Kirchen häufig oder Pfarrer häufig an Christen haben, egal ob katholisch oder evangelisch, ihr müsst glauben, ja. Und dieser Missionar, der sagt seinem Sohn, viel wichtiger ist es, dass du so lebst, dass Gott an dich glauben kann. Ja, da schafft er plötzlich, dass Gott auch in uns ist. Ja, und das gefällt offensichtlich dem Sohn. Die prügeln sich dann zwar anschließend noch, und da gibt es auch Gründe für, weil der Sohn ein paar peinliche Fragen stellt. Und das haben Väter manchmal nicht so gern. Aber dieser Satz, der ist mir in die Feder geflossen, muss ich sagen. Ich habe nicht lange drüber nachgedacht.
Wir haben eben schon mal drüber gesprochen, auf der richtigen Seite zu stehen. Und dann haben Sie gesagt, naja, man muss sich im Leben einfach entscheiden, ob man sein Leben mit Anstand leben will. Das ist so die Verbindung zu dem, oder? So höre ich Sie jetzt. Also Gott glaubt an einen, kann an einen glauben, wenn man sein Leben mit Anstand lebt.
Ich denke schon. Und ich denke, jeder Mensch steht mal vor der Entscheidung, willst du mitmachen im puren Kapitalismus, im Raub der Kapitalismus, oder willst du dich davon ein bisschen absetzen? Damit will ich jetzt nicht missionieren, sondern nur sagen, dass jeder diese Grenze selber bestimmt, innerhalb derer er leben wird und mit wem er vor allen Dingen dann auch solidarisch zusammenarbeitet. Ob er, sagen wir mal, die Flüchtlingsheime anzündet, um es mal extrem zu sagen, oder die Klamotten verteilt, die diese armen Leute dringend brauchen. Das sind die beiden Seiten. Ne? Das ist nur ein Beispiel von vielen.
Hermann Schulz, Sie haben ein langes, leidenschaftliches Bücherleben gezeigt, wo für Sie diese Grenze verläuft und wo Sie sich selber positioniert haben, auf welcher Seite der Grenze. Wenn Sie jemand kennenlernen will, kann er das mit seinen Büchern, mit Ihren Büchern tun? Also, und alle, die zugehört haben, also diese Grenze, finde ich, ist ganz wunderbar mit vielen warmen Feuern in den Büchern von Hermann Schulz beschrieben. Und ich stelle gleich noch auf die Internetseite vom Domradio einen Artikel, wo man viele Bücher finden kann, wenn Sie das nachlesen wollen. Hermann Schulz, ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von Ihrem Leben und der Grenze und dem sich positionieren und Ihren Büchern heute Morgen im Domradio zu erzählen. Vielen Dank. Machen Sie es gut und möge die Grenze und der Anstand immer bei Ihnen bleiben. Vielen Dank, alle, die zugehört haben. Ja, und vielleicht blättern Sie mal in das eine oder andere.
Ich danke Ihnen auch, Frau Krumpen.
Sehr gerne. Machen Sie es gut. Am Mikrofon war Angela Krumpen.